Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Wir sind ja gerade in diesen Wochen in einer Predigtreihe mit Josua mutig unterwegs. Josua war mit dem Volk Gottes mutig unterwegs. In den Plan hinein, in die Berufung hinein, die Gott für das Volk und für jeden Einzelnen hatte. Quasi den Fokus auf das, was Gott wollte. Und heute schauen wir uns das Thema an: Gott kämpft anders. Gott kämpft anders. Und ich habe letzte Woche über Josua gesprochen, der in das Volk eingezogen ist und bei dem Einzug in das neue Land Kanaan, wie Gott dem Josua und dem Volk Mut zugesprochen hat. Wo er gesagt hat, sei nur recht stark und mutig. Und wir haben uns das angeschaut, wo Gott auch uns ermutigt, mutig zu sein. Und wenn wir dann weiterlesen in Josua 5, dann stellen wir fest, dass Israel in dem neuen Land ankommt und Gott die Beschneidung wieder einführt als ein Zeichen der Zugehörigkeit Gottes. Und wir sehen, dass wenn Gott in etwas Neues hineinführt, er auch wieder eine Ordnung herstellt. Alte Ordnungen wiederherstellt, das, was ihm wichtig ist, dem Volk mitteilt. Und dann geht es darum, das Land weiter einzunehmen. Sie sind ja jetzt neu hineingekommen und jetzt steht eine ganz große Aufgabe bevor, die zu bewältigen ist. Und Gott handelt immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen, um das gleiche Ziel zu erreichen. Gott hat seine Strategien, Gott hat seine Methoden, um mit uns seine Pläne auszuführen. Und darum soll es heute gehen. Zum Beispiel wie bei Mose. Und ich habe ja letztes Mal schon einen Stock bei mir gehabt, einen Stab bei mir gehabt. Und ich habe den im Benno vergessen. Aber die Schule hat es auch nicht gemerkt. Also habe ich ihn doch jetzt wieder und dachte, das passt eigentlich auch gut zu dem, was ich heute sagen möchte. Und zwar, Gott hatte zum Beispiel dem Mose einmal gesagt, dass er auf den Felsen schlagen sollte, um Wasser herauszubekommen. Aber beim nächsten Mal, um Wasser herauszubekommen, sollte er nicht schlagen, sondern sollte zum Felsen sprechen, was er aber ja nicht gemacht hatte. Das heißt, das gleiche Ziel, Wasser zu bekommen, aber unterschiedliche Methode, nämlich einmal schlagen und einmal reden. So, ich lege den mal hier hin, dann werde ich ihn vielleicht nicht vergessen. Oder sehen wir bei Jesus. Jesus hat geheilt, aber auch immer wieder auf verschiedene Art und Weise. Zum Beispiel dem Aussätzigen streckte er die Hand entgegen und berührte ihn und er wurde geheilt. Ein andermal hat er bei der Heilung eines Blinden sein Speichel genommen, Erde, und hat es ihm als Salbe auf die Augen geschmiert. Liebe Ärzte unter uns, vielleicht wäre das auch mal ein neues Medikament. Himmlisch geprüft. Heilung garantiert. Oder zu einem Gelähmten sagt er einmal, steh auf, nimm deine Matte und geh. Er hat ihn vielleicht gar nicht berührt, sondern einfach nur sein Wort gesprochen. Und dann sehen wir die blutflüssige Frau, die einfach nur sein Gewand berührt hat und sie wurde geheilt. Immer wieder das gleiche Ziel, Heilung, aber auf vier verschiedene Arten und Weisen. Und ich denke, dass er wusste, was wann dran ist, weil Gott es ihm gezeigt hat. Und darum geht es nämlich. Und deswegen ist auch Beziehung zu Gott so wichtig und das, was wir auch im Lobpreis an Eindrücken bekommen haben. Denn Gott handelt nicht immer gleich. Gott handelt auch mit dir nicht immer gleich, sondern das kann sich je nach Situation und Zeit und Umstände total variieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben und hören, was er dir und mir in einer speziellen Situation sagt. Und genau darum geht es jetzt in Josua 6. Denn üblicherweise hat das Volk Gottes gegen Feinde militärisch gekämpft. Aber hier kämpft das Volk auf eine andere, besondere Art und Weise. Und das schauen wir uns jetzt an. Und damit wir den Kontext auch bekommen, lese ich mit uns das Kapitel ab Vers 1. Die Tore von Jericho waren fest verschlossen, weil sich die Bewohner vor den Israeliten fürchteten. Niemand durfte hinein oder hinaus. Da sagte der Herr zu Josua: Ich habe Jericho, seinen König und dessen starke Krieger in deine Hand gegeben. Dein Herr soll die Stadt einmal am Tag umrunden. Das soll 6 Tage lang geschehen. Dabei sollen 7 Priester vor der Lade hergehen und jeder von ihnen soll ein Widderhorn tragen. Am 7. Tag sollt ihr die Stadt 7-mal umrunden und die Priester sollen in die Hörner stoßen. Wenn ihr hört, dass die Priester ihre Hörner blasen, soll das ganze Volk lautes Kriegsgeschrei anstimmen. Daraufhin werden die Stadtmauern zusammenbrechen und das Volk kann geradewegs in die Stadt eindringen. Josua rief die Priester zusammen und sagte zu ihnen: Nehmt die Bundeslade. 7 Priester sollen mit je einem Widderhorn vor ihr hergehen. Dann befahl er dem Volk: Umrundet die Stadt. Die bewaffneten Männer sollen vor der Lade des Herrn hergehen. Nachdem Josua zum Volk gesprochen hatte, machten sich die 7 Priester mit den Widderhörnern in die Gegenwart des Herrn auf den Weg. Während sie gingen, bliesen sie die Hörner. Die Bundeslade des Herrn folgte ihnen. Vor den Priestern, die ununterbrochen die Hörner bliesen, gingen die bewaffneten Krieger und das Volk folgte der Lade. Schreit nicht, ja redet nicht einmal, befahl Josua. Ich will keinen Ton von euch hören, bis ich euch befehle zu schreien, dann schreit. Und so wurde die Lade des Herrn jeden Tag einmal um die Stadt getragen. Danach kehrten alle zurück und verbrachten die Nacht im Lager. Am nächsten Morgen stand Josua früh auf und die Priester trugen wieder die Lade des Herrn. Die 7 Priester mit den Widderhörnern gingen vor der Lade des Herrn und bliesen ununterbrochen ihre Hörner. Vor den Priestern mit den Hörnern marschierten bewaffnete Krieger und das Volk folgte der Lade des Herrn. Die ganze Zeit wurden die Hörner geblasen. Am 2. Tag umrundeten sie die Stadt einmal und kehrten ins Lager zurück. So machten sie es 6 Tage lang. Am 7. Tag gingen die Israeliten bei Tagesanbruch los und umrundeten die Stadt auf dieselbe Art 7-mal. Nur an diesem Tag gingen sie 7-mal um die Stadt herum. Während der 7. Umrundung, als die Priester ins Horn bliesen, befahl Josua dem Volk: Schreit! Kann ich euch mal hören? Ja! Schreit, 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 denn der Herr hat die Stadt in eure Hand gegeben. Als ein Opfer für den Herrn soll die Stadt und alles, was darin ist, bis auf den Grund zerstört werden. Nur die Prostituierte Rahab und alle, die in ihrem Hause sind, sollen am Leben bleiben, denn sie hat unseren Kundschaftern Unterschlupf gewährt. Ihr dürft euch nichts von dem nehmen, was zur Vernichtung bestimmt ist, sonst gebt ihr euch und das Lager Israels der Vernichtung preis und stürzt es ins Unglück. Alle Gegenstände aus Silber, Gold, Kupfer oder Eisen sind dem Herrn geweiht und müssen in seine Schatzkammer gebracht werden. Die Priester bliesen die Hörner. Als die Israeliten das hörten, schrien sie so laut sie konnten. Da stürzten die Mauern Jerichos zusammen und die Israeliten drangen geradewegs in die Stadt ein und eroberten sie. Alles, was darin war, Männer und Frauen, Junge und Alte, Rinder, Schafe, Ziegen und Esel, alles wurde vernichtet. Zu den beiden Kundschaftern sagte Josua: Geht zu dem Haus der Prostituierten und holt sie und ihre ganze Familie heraus, wie ihr versprochen habt. Die jungen Männer, die die Stadt ausgekundschaftet hatten, gingen hinein und holten Rahab und ihre ganze Familie, ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und alle anderen Verwandten. Sie brachten sie in die Nähe des israelitischen Lagers. Danach brannten die Israeliten die Stadt vollständig nieder. Nur die silbernen, goldenen, kupfernen und eisernen Gegenstände wurden in die Schatzkammer des Hauses des Herrn gebracht. Die Prostituierte Rahab und alle ihre Verwandten wurden von Josua verschont, weil sie die Kundschafter versteckt hatte, die Josua nach Jericho geschickt hatte. Noch heute lebt sie beim israelitischen Volk. Damals sprach Josua folgenden Fluch aus: Verflucht sei vor dem Herrn jeder, der es wagt, die Stadt wieder aufzubauen. Wenn er den Grundstein legt, soll sein ältester Sohn sterben. Wenn er die Tore errichtet, soll er seinen jüngsten Sohn verlieren. So war der Herr an Josuas Seite und er wurde im ganzen Land berühmt. Wow, was für eine Geschichte. Sprengt jeden Hollywood-Streifen. Was für eine Geschichte. Und für uns natürlich nicht ganz so einfach vorzustellen in unserer heutigen humanitären Kultur im Jahr 2024. Aber wir nehmen das jetzt mal so, wie Gott gehandelt hat. Gott hatte seine besondere Strategie mit der Einnahme Jerichos. Und nicht wie üblich mit militärischem Kampf, sondern durch Lobpreis und durch Lautstärke. Gott kämpft anders. Gott kämpft anders. Und Gott handelt nicht immer gleich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Beziehung mit ihm hören, was er sagt. Damit wir genau das auch treffen und fokussieren, was er tun möchte. Ich stand während meiner Zivildienstzeit, und die Jüngeren unter uns kennen das vielleicht nicht mehr, aber vor mehreren Jahren musste jeder Mann entweder zur Bundeswehr und dort seinen Grundwehrdienst ableisten oder, wenn er das verweigert hat, was möglich war, dass er dann etwas Soziales macht. Und ich habe dann etwas Soziales gemacht. Und während ich dann dort war, habe ich gespürt, wie ich gerne weiter mit Menschen arbeiten möchte. Und dann stand ich vor der Frage, ja, was soll ich tun? Und zwei Dinge kamen in meinem Herzen hoch. Das eine war, ja, eventuell eine Bibelschule zu machen, um einfach da mich mehr zu bewandern oder Sozialarbeit, Sozialpädagogik zu studieren. Und beides hatte seine guten Gründe, das zu tun. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Gott, was soll ich tun? Was ist dran? Und dann habe ich mitbekommen, dass ich, wenn ich mich fürs Studium bewerbe, die Chancen 50-50 sind, angenommen zu werden. Dann habe ich gesagt, okay Gott, ich lege das einfach hin, ich weiß nicht genau, wenn ich angenommen werde für das Studium, dann studiere ich das. Und wenn du einen anderen Plan hast, dann vertraue ich darauf, dass du eine Absage gibst. Und ja, ich habe mich dann beworben und dann habe ich eine Rückmeldung bekommen. Und ich habe damals meinen Zivildienst an der Ostsee gemacht und der Brief ging zu meiner Mutter nach Hause. Und meine Mutter hat mich angerufen und hat gesagt, du bist angenommen für das Studium. Und im ersten Moment wusste ich nicht so richtig, was soll ich davon halten. Auf der einen Seite, hey, cool. Aber auf der anderen Seite dachte ich, naja, Bibelschule wäre auch toll gewesen. Aber okay, Gott, wenn du das so willst, dann tue ich das. Ich habe es studiert und aufgrund des Studiums bin ich letztendlich nach Dresden gekommen. Ja, und Gott hat mich hier behalten. So, Gott hat seine Wege. Und vielleicht stellst du dir auch gerade die Frage, was soll ich tun? Und wie soll ich es tun? Was ist dran? Und das kann für jeden irgendeine andere Frage bedeuten. Vielleicht bei euch jungen Leuten, dass ihr euch fragt, ja, die Schule ist bald vorbei, was soll ich tun? Vielleicht ein Jahr für Gott machen. Vielleicht mache ich ein Jüngerschaftsjahr oder ich gehe auf eine Bibelschule. Oder ich mache etwas Soziales oder ein ökologisches Jahr. Oder ein Work and Travel und schaue mir die Welt an. Ja, oder gehe ich ins Ausland oder bleibe ich doch in Deutschland oder bleibe ich hier im schönen Dresden. Was soll ich tun? Ja, oder überhaupt grundsätzlich, mache ich ein Studium oder mache ich eine Ausbildung? Oder du bist in deinem Beruf tätig und du überlegst, ja, ich habe da ein Projekt und ich stehe jetzt vor der Frage, wie ich das genau mache. Soll ich so machen? Soll ich so machen? Soll ich mit dem Kunden zusammenarbeiten oder lieber diesen Auftrag wahrnehmen? Ach, ich könnte so viel machen. Was soll ich tun? Oder du überlegst, vielleicht den Job sogar zu wechseln und sagst, naja, das wäre was. Vielleicht soll ich was ganz Neues machen, aber ich weiß auch nicht. Ja, was, wie soll ich es tun? Oder wir kommen mal in den Alltag hinein. Du hast jemanden auf dem Herzen, jemand hat Geburtstag oder du willst jemandem eine Freude machen und fragst dich, was soll ich demjenigen schenken? Würde er sich über Geld freuen und wäre das sehr dienlich? Oder einen Gegenstand, ein klassisches Geschenk? Oder vielleicht Blumen als Geste? Oder vielleicht einfach, dass ich Zeit schenke, weil derjenige gerade das braucht? Ja, was ist dran? Oder die Frage auch für uns als Gemeinde, welche Aktionen, welche Events sind für uns dran? Welche sind wichtig? Wir spüren, okay, wir vertrauen Gott für Heilung. Hey, dann bieten wir dieses Seminar an, um mehr und mehr darin zu wachsen, dass Gott auch dich und mich gebrauchen kann, für andere zu beten. Oder wenn wir hier Gottesdienst feiern, auch immer wieder wollen wir auch flexibel und spontan sein, sagen, okay, welche Eindrücke sind gerade dran? Wenn wir die Predigt vorbereiten, ja, bauen wir da Interviews ein? Haben wir Zeugnisse? Wie gestalten wir das? Ja, die Lobpreiser, die immer wieder überlegen, welche Lieder sind dran, was passt? Oder machen wir eine Ministry Time, dass wir bitten, nach vorne zu kommen? Oder sagen wir, hey, da wo du jetzt stehst, hab Zeit mit Gott. Ja, wir haben kein standardisiertes Format, sondern wir sind auch immer wieder ein Stück offen und schauen, was wie wo passt. Oder welches Thema ist im Kindergottesdienst dran, bei den Preteens, in der Jugend, im Hauskreis, in der Kleingruppe, im Morgen-, im Abendgottesdienst? Was möchte Gott sagen und wie kann ich das anschaulich umsetzen? Ja, habe ich da ein bestelltes Bibelwort? Habe ich dann da ein Zeugnis? Mache ich eine Gruppenarbeit? Das sind alles solche Fragen, wie setze ich das um, was Gott tun möchte? Oder wenn wir Menschen für Jesus erreichen wollen, die Frage ist, wie können wir das tun? Ja, wir können das durch den Gospelchor, Gospelkonzert tun. Die Halle war voll. Durch den Heiligabend-Gottesdienst. Wir bieten Alpha an. Oder sagen wir, okay, wir machen ein Outreach, wo wir die Stadt gehen, Leute ansprechen. Das kommt auch in diesem Sommer, The Million Month von Awakening. Oder doch mehr über die persönlichen Beziehungen, die ich zu meinem Nachbarn habe, zu meinem Kollegen, zu meinem Onkel. Oder ist es im Lobpreis und Beten, dass Gott Herzen berührt und Gott selbst, wie bei Saulus, ihm erscheint, der sich bekehrt und zum Paulus wird? Jetzt können wir sagen, ja, aber ist doch irgendwo alles. Ja, ja, okay. Aber was ist denn jetzt als nächstes dran? Was ist denn für deine Situation dran? Wie möchte denn Gott dich gebrauchen? Vielleicht so oder vielleicht auch so. Und der neben dir sitzt, hat vielleicht gar nicht den gleichen Impuls wie du, weil Gott mit dir anders handelt. Welche Aufgabe möchte Gott dir geben und dich gebrauchen, um anderen zu dienen? So, ich werfe mal so ein paar Fragen halt auf, um ja, dich einzuladen, mal auf den Heiligen Geist zu hören, wo er dich anspricht. Und ich hoffe, dass du vielleicht auch da sitzt und sagst, ja, eigentlich müsste ich Gott mal fragen. Eigentlich müsste ich Gott mal fragen, was er da in und durch mich tun möchte. Und ich gebe euch da auch eine Hoffnung, dass Gott redet. Jakobus 1, Vers 5, da heißt es, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Das finde ich so klasse, dass Gott uns einlädt und er weiß, wir stehen in Situationen und wissen manchmal nicht, was soll ich tun, wie soll ich es tun. Und Gott sagt, egal ob du in der Familie bist, eine Entscheidung zu treffen hast, in deinem Beruf, in der Gemeinde, in deinem Alltag, bitte mich um Weisheit und ich gebe dir. Auch die Jahreslosung unterstreicht das nochmal, wo es heißt, prüfet alles und das Gute behaltet. So, wenn es Eindrücke gibt, das zu prüfen, zu sagen, Gott, was möchtest du gebrauchen? Was ist dir dienlich, um zu ermutigen und aufzubauen? So, Gott wird dich, wird mich, wird uns führen, persönlich wie auch als Gemeinde. So, und ich möchte jetzt nochmal von dem Text ausgehend auf die Strategie zur Eroberung Jerichos schauen und wo wir auf dem Weg ins Neue ein paar Punkte lernen können. Und ich möchte gerne so von dem Text her euch ein paar Fragen stellen. Und ich hoffe, dass es ein oder zwei Fragen gibt, die dich im Herzen treffen und wo du sagst, da merke ich, da sollte ich mal drüber nachdenken. So, was wir hier lesen, ist ganz am Anfang, die Stadt Jericho war total verschlossen. Da kam keine Maus rein und raus. Und die Kananäer, die hatten Angst vor den Israeliten. Aber gleichzeitig war es für die Israeliten auch nicht einfach, weil sie Beduinen waren, ohne Technik und Taktik reinzukommen. Da bräuchte es schon ein ziemlich krasses Wunder. Ja, so eine Riesenstadt mit Riesenmauern, mit einem Riesentor. Wie soll man da reinkommen? Aber dann lesen wir, Gott prophezeit und verspricht dem Josua, dass die Stadt in die Hand Josuas fallen wird. Das heißt, Gott verspricht ihm schon im Vorhinein, die Stadt wird fallen. Und da habe ich mich gefragt, wo hat Gott in deinem Leben schon prophetische Worte hineingesprochen, die er mit deinem Leben tun möchte? Wenn wir so Leute im Mentoring begleiten, da fragen wir immer am Anfang, was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Wo hat Gott schon in deinem Leben einzelne Worte gesprochen, vielleicht auch immer wiederkehrend, wo er dich darauf hinweisen will, was er in deinem Leben fokussieren möchte? Ja? Der Pfeil in die Mitte. Und es gibt vielleicht viele Eindrücke, deswegen prüf alles und behalte das, wo du merkst, dass Gott dich anspricht. Und wenn das passiert, dass Gott handelt, dann wird Josua ein Zuschauer sein von dem, was Gott macht. Und in der Vorbereitung ist mir ein Lied eingefallen, was ich vor ganz vielen Jahren, das kommt aus der Vineyard-Bewegung, vor ganz vielen Jahren war eine Jugendband, die so zu Lobpreisabenden eingeladen hat. Und die haben ein Lied auch gespielt, was ich nicht vergessen habe. Es ist irgendwie in meinem Herzen geblieben. Und es heißt, We will stand back and let you move. Wir werden zurücktreten und dich handeln lassen. We will stand back and let you move. Stand back and let you move. Und dann heißt es weiter, bleiben zurück und sehen, was du tust. Friede sei still, denn wir wissen, dass du Gott bist. Du hast unsere Gebete erhört und du kennst unsere Not. Berge werden fallen und die Meere werden tosen und wir werden dich anbeten, denn die Schlacht ist dein. We will stand back and let you move. Und mich ermutigt das, weil es gar nicht in erster Linie darum geht, was ich alles tue, sondern Gott sagt, hey, mach einfach mal einen Schritt zurück und lass mich wirken, lass mich reden, lass mich handeln. Und meine Frage ist, wo bist du vielleicht gerade in einer Situation, wo Gott sagt, tritt mal zurück, damit ich handeln kann. Geh mal einen Schritt zurück, damit ich die Sache in die Hand nehmen kann. Du versuchst viel, ja, ist okay, ich sehe dein Herz, aber tritt mal einen Schritt zurück, damit ich überhaupt vor dich kommen kann. Du lässt mich ja gar nicht vor, dass ich auch als guter Hirte dich leiten könnte. So, wo gibt es eine Situation? Und Gott kämpfte für das Volk Israel. Und er kämpft genauso auch für dich und für mich und für uns als Gemeinde. Das entbindet uns natürlich nicht, auch Schritte zu tun. Das musste ja natürlich Josua. Aber diese Einstellung ist nicht, ich tue es aus meiner Kraft, sondern ich vertraue Gott, dass er es mit und durch mich tut in seiner Kraft. Der nächste Punkt, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal diese Frage gestellt habt, als das Volk 7 Tage lang rummarschiert, ja, das ist ja eine ganze Woche. Warum hat eigentlich der König Jerichos das Volk nicht angegriffen? Er hat vielleicht immer so durchs Kuckloch geguckt, oh nein, 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 was machen die, laufen schon wieder rum. Aber warum hat er nicht angegriffen? Gute Frage, oder? Nun, wir lesen von der Bibel her, dass das Volk Angst hatte. Also die Kananäer Angst hatten. Vielleicht hatten sie auch Streit untereinander, vielleicht gab es auch eine Seuche, wir wissen es nicht, steht nicht drin. Aber auf jeden Fall hat Gott den König zurückgehalten, das Volk Israel zu bekämpfen. Und was das mir sagt ist, wo hält Gott auch bei dir etwas zurück, wo er dich beschützt, wo er dich bewahrt? Vielleicht, was wir nie mitbekommen werden, weil wir beschützt worden sind. Vielleicht gibt es Situationen, wo du sagst, da habe ich wirklich einen Schutzengel gehabt. Aber was mir das und uns das sagen kann, ist, Gott hält alle Umstände in seiner Hand. Das heißt, er hält den Feind auch in seiner Hand, ist in der Lage, ihn zurückzuhalten. Gott hält alles in seiner Hand. Alle Umstände, er arrangiert es nach seinem Plan. Und das ist so tröstlich, dass Gott nicht nur auf meiner Seite ist, sondern alles im Blick hat. Wie ich letztes Mal schon gesagt hatte, er hat dem Josua Mut zugesprochen und gleichzeitig hatte das Volk der Kananiter Angst. So, die Schere ging auseinander. So, und dann lesen wir, die 7 Priester posaunen und der Einzug ist an einem Sabbat. Und das ist auch eine sehr starke Symbolik, die wir hier finden, die etwas auszusagen hat. Und sie sollten die Witterposaunen blasen und sie sind ein religiöses Instrument, geblasen, um für den Krieg zu sammeln und auch als Friedenssignal. Und die Witterposaune heißt auch Jubelposaune und das Jubel bezieht sich auf das 50. Jahr, das Gott gegeben hat, das Erlassjahr und es steht im engen Zusammenhang mit dem Sabbatjahr alle 7 Jahre. Und da ging es um ein feierliches Zurückkehren in die Heimat, um Befreiung von wirtschaftlichen Nachteilen und Freilassen von Sklaven. Das heißt, die Posaune wurde geblasen, um dem Volk anzukündigen, ihr dürft jetzt in das von Gott geschenkte Land hinein. Es war ein Zeichen, es war ein Statement, es war eine Proklamation. Ja, im Namen des mächtigen Gottes, das Land ist unser. Das Land ist unser. Nehmt es ein. Gott beruft das Volk. Gott beruft auch dich, beruft auch mich, beruft auch uns, um in unsere Bestimmung zu kommen. Und das war die Bestimmung des Volkes, Land einzunehmen. Und auch hier die Frage, kennst du deine Berufung und lebst du deine Berufung in deinen Lebensbereichen? Sagst du, okay, was kann das sein? Nun, vielleicht bist du Vater, vielleicht bist du Mutter, vielleicht bist du Schwester, Bruder, Onkel, Tante. Du bist berufstätig, du bist Nachbar, du bist Gemeinde, du bist vieles. Was bedeutet das für dich, dort deine Berufung auszuleben, in dem, wie Gott sich das gedacht hat? Dann eine weitere Frage. Warum musste das Volk 6-mal einmal umherziehen und dann ein 7. Mal 7-mal? Also ich meine, wenn Gott stark und groß genug ist, dann kann er sie doch einfach beim 1. Mal schicken und dann machen die alles platt und fertig. Warum denn 7-mal Prozedur? Nun, es könnte sein, dass Gott diese mehrtägige Umrundung gewollt hat, um den Glauben und das geduldige Vertrauen in die Macht und Zusage Gottes zu stärken. Weil du umrundest einmal, und dann könnte ich mir denken, dass sie überlegt haben, naja, wird das wirklich so gut gehen? Ja. Und manchmal denkt man sich, ah, wär's doch nur schon vorbei. Ja, ich weiß nicht, wenn du vielleicht eine Prüfung zu schreiben hast oder du hast ein schwieriges Gespräch, dann denkt man sich, ah, wär's doch nur schon vorbei. Ja, aber nee, du musst noch einen 2. Tag gehen und noch einen 3. Tag. Ja, und vielleicht haben sie gedacht, oh, was ist denn jetzt, wenn die gleich auf uns runterspringen, ja, die von Jericho. So, ich kann mir vorstellen, dass sie auch in einer Spannungssituation waren und immer wieder sagen mussten, okay, wir vertrauen Gott. Er hat es dem Josua gesagt, er hat es uns gesagt, wir vertrauen, wir vertrauen. Und vielleicht gibt es in deiner Situation gerade auch etwas, worauf du wartest. Vielleicht könnte es sein, dass Gott dein Vertrauen und dein Glauben in ihn und seiner Macht und seiner Größe stärken möchte und dich gleichzeitig auch noch für das Nächste vorbereitet. Ich meine, das kann ich nur sagen aus den letzten 3-4 Jahren, wo wir in Meißen waren, im Hinblick auf Jesusgemeinde Dresden. Ja, dass ich manchmal in der Situation war, ach Gott, was machst du? Wie machst du es? Wird es was werden oder nicht? Was auch immer du machst es. Du bist Gott. Ja. Und das ist vielleicht eine Lektion, die wir hier auch lernen können und mitnehmen können. Und als sie dann in die Stadt einziehen, schreien sie noch vielleicht viel lauter, als wir das eben konnten. Der Jubelschrei drückt die Freude über Gott als König aus. Sie proklamierten damit, Gott ist König und er lässt die Mauern einstürzen. Er ist mächtig. Und auch da die Frage an dich, an mich, ist Gott wirklich dein König, dein Herr in deinem Leben? Und vertraust du ihm, dass er alle Macht hat, auch in deinem Leben Mauern niederzureißen? Vielleicht gibt es Mauern zwischen dir und Gott. Vielleicht gibt es Mauern zwischen dir und einer anderen Person. Vielleicht gibt es aber auch eine Mauer zwischen dir und dir, wo du dich selber nicht überwindest. Wo du selber sagst, das schaffe ich nicht. Ich kann mir selber nicht vergeben. Ich kriege das selber nicht hin. Ich habe mir schon gar nicht 5 Vorjahressätze genommen, sondern einen nur. Und den habe ich jetzt schon am Ende des Januars nicht geschafft. Aber wisst ihr was? Gott ist größer. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das möchte ich dir und mir zurufen. Gott überspringt mit dir Mauern, weil er größer und stärker ist. Und dann sehen wir, und das ist auch sehr interessant, als das Volk dann diese Umrundungen macht oder diese Prozession, dass sie in einer bestimmten Reihenfolge losgehen. Erstens waren es dort die bewaffneten Soldaten. Vielleicht können wir das mal zeigen in der nächsten Folie. Da habe ich so eine Auflistung gemacht, in welcher Reihenfolge. Als erstes in der Vorhut gingen die bewaffneten Soldaten. Dann die 7 posauneblasenden Priester. Dann die Priester mit der Bundeslade. Und dann das Volk. So, und jetzt kommt's. Jetzt kommt der Höhepunkt dessen, was Gott hier zum Ausdruck bringen möchte. Gott benutzte nicht die Soldaten, sondern die Priester mit den gottesdienstlichen Musikinstrumenten und mit der Bundeslade und mit dem lauten Schreien aller, alle im Lobpreis. Gott benutzt den Lobpreis und den Gottesdienst mit Lobpreis, um die Feinde zu überwinden. Und das ist ungewöhnlich, dass Gott keine militärischen Mittel gebraucht. Gott kämpft anders. Gott hat keine Routine, sondern seine eigene Strategie. Und da passt immer der Spruch, passt hier gut der Spruch, den ich immer wieder sage: Sei flexibel, sagt die Bibel. Und manche fragen mich, wo steht das? Da sage ich immer, im Kontext. Im Kontext, denn wenn wir diese Begebenheit hier anschauen, das ganze Kapitel, diese wie viele Verse haben wir, 29 Verse? Sage ich euch, 27 Verse, dann steht es tatsächlich im Kontext, dass Gott flexibel handelt. Er kommt zum Ziel nicht durch militärischen Kampf, sondern durch einen Gottesdienst mit Lobpreiser. So, und alle Lobpreiser hier rufen mal Amen.
Amen.
Ja. Ihr und wir sind wichtig, Gott zu loben. Deswegen ist uns das auch als Gemeinde so wichtig und nimmt einen großen Stellenwert in unseren Gottesdiensten und verschiedenen Veranstaltungen ein, weil es darum geht, Gott zu erheben. Und wenn wir Gott erheben, bekommen wir mehr und mehr diesen Glauben und diese Sicht, dass Gott tatsächlich groß ist und was er alles tun kann. Und das stärkt unseren Glauben. Und genau das hat das Volk erlebt. Denn Gott zeigt damit, nicht ihr seid es, die kämpft, nicht die Soldaten sind es, die kämpfen. Ich bin es, der kämpft. Gott sagt hier mit 1 Million Ausrufezeichen, ich bin es, der kämpft und nicht ihr. Es ist Gott, der das Volk in ihre Bestimmung und Berufung führt. Und neue Wege gehen bedeutet mitunter auch eine neue Strategie oder eine neue Methode. Und vielleicht sagst du, aber ja, aber wir haben das doch immer so gemacht. Ja, alles hat seine Zeit. Was aber ist, wenn Gott jetzt was anders sagt? Und wisst ihr, die Sache ist, das ist unbequem. Weil Routinen geben Sicherheit. Und das ist nichts Falsches dran. Aber was ist, wenn Gott was anders sagt? Und ich glaube, was wir hier gelehrt bekommen, ist, wir sollen uns nicht in erster Linie auf Traditionen und Routinen verlassen, sondern auf Gott. Und das kann sein, dass Gott bei 10 Dingen 9-mal gleich handelt. Aber was ist, wenn er beim 10. Mal was anders sagt? Und deswegen ist die Beziehung zu ihm wieder so wichtig. Ich denke natürlich, dass Gott nicht gegen Traditionen ist. Ja, er hat die Erde in 7 Tagen geschaffen. Wir haben Montag, Dienstag, Mittwoch. Da ist eine Routine drin, die uns auch eine Sicherheit und ein Geländer gibt. Natürlich, wir haben auch hier immer gewisse gleiche Abläufe. Ne? Oder wir haben, zumindest hier in Europa, haben wir Winter, Frühling, Sommer, Herbst. So, es gibt Gesetzmäßigkeiten, es gibt Naturgesetze. Aber obwohl Gott Regeln und Ordnung gegeben hat, entbindet er uns nicht davon, uns darauf zu verlassen, sondern immer noch auf Gott. Denn Gott hat auch schon seine eigenen Gesetze ausgehebelt, ja? Weil er ist souverän. Aber das macht ja die Beziehung zu ihm so spannend. Er möchte, dass wir uns auf ihn verlassen. Und dann finden wir hier, dass die Rahab, die Prostituierte, gerettet werden soll. Haben wir letzte Woche schon gehört, dass sie geglaubt hat und aufgrund dessen, weil sie geglaubt hat, gerettet wird. Und auch hier, das ist ein Ausdruck der Gnade und Treue Gottes, aufgrund ihres Glaubens. Sie wurde gerettet, egal was für einen Lebenswandel sie hatte. Bei Gott hat jeder eine Chance. Und die Frage ist heute Morgen, hast du Jesus Christus als deinen Retter und Herrn in dein Leben aufgenommen? Glaubst du ihm? Und wenn du sagst, ich hab so eine schlimme Vergangenheit, meine Wände sind so hoch, da kommt keiner drüber, dann will ich dir sagen, doch, Gott kommt da auch drüber. Die Frage ist nur, ob du ihn lässt und ob du sagst, Herr, vergib mir und ändere mein Leben. Und dann lesen wir hier noch was Entscheidendes. Das Verhalten des Einzelnen in der Gemeinde fällt auf die ganze Gemeinde zurück. Ich lese euch Vers 18. Ihr dürft euch nichts von dem nehmen, was zur Vernichtung bestimmt ist, sonst gebt ihr euch und das Lager Israels der Vernichtung preis und stürzt es ins Unglück. Alle Gegenstände aus Silber, Gold, Kupfer oder Eisen sind dem Herrn geweiht und müssen in seine Schatzkammer gebracht werden. Wow. Das waren hier nicht alles Individuen, die nebeneinander gelaufen sind. Sie waren eine Einheit. Das heißt, wenn einer sich die Schätze angeeignet hätte, hätte das ganze Volk verloren. Und Gott handelt immer wieder so. David und Goliath. Ein Mann kämpft gegen Goliath und das ganze Volk ist frei. Das sagt mir und sagt uns, jeder einzelne von uns ist wichtig. Und es ist nicht egal, wie wir leben oder wie wir auch hier miteinander umgehen. Es ist wichtig, dass wir wirklich hören, was Gott sagt und dass wir das einander auch tun und ermutigen und dienen. Besser zusammen. Ja, das Motto von letztem Jahr und das nehmen wir mit. Besser zusammen. Ja. Und wenn wir hier predigen oder wenn ich predige, dann habe ich immer in meinen Gedanken, dass Gott zu mir spricht, dass Gott zu jedem persönlich spricht und gleichzeitig zu uns als Gemeinde spricht. Es ist immer beides. Gott redet nie von mir getrennt von Gemeinde oder zur Gemeinde und von mir. Ich bin ja Teil der Gemeinde und du auch. So, er redet immer zu uns beiden. Und dann landen wir die ganze Sache und in Vers 27 lesen wir, Gott war an der Seite von Josua. Es war Gottes mächtiges, souveränes Handeln. Und was mir das sagt, ist, Gott geht auch mit dir und Gott geht auch mit mir und Gott geht auch mit uns. Und deswegen hat auch Gott Josua am Anfang gesagt, das wird in deine Hände fallen, die Stadt wird in deine Hände fallen. Wenn du weißt, dass Gott mit dir ist, gehst du ganz anders an eine Sache ran. Wenn du weißt, dass Gott mit dir ist, dann gehst du am Montag ganz anders in das Gespräch mit deinem Chef oder mit deinem Kollegen. Oder du machst eine Prüfung ganz anders. Oder den Alltag ganz anders zu wissen, okay, Gott ist mit mir. Vielleicht, wenn du jemanden besuchst, der ins Krankenhaus gegangen ist. Oder wenn du selber eine Operation unterziehen musst. Wenn du weißt, dass Gott mit dir ist, gehst du ganz anders daran, weil Gott ist mächtig. Und das ermutigt mich total. Egal, wie groß deine Herausforderung ist, Gott ist größer und Gott ist stärker. Und das Wichtigste ist, dass du und ich und wir gemeinsam als Gemeinde von Gott hören, was er in unsere Situation sagt und den Weg, den wir gehen ins Neue, auch wirklich mit ihm gehen und mit seiner Perspektive. Und ich möchte dich einladen, im neuen Jahr mal dein Herz aufzumachen und zu sagen, gibt es etwas, wo Gott dir etwas Neues zeigen möchte? In irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht sagst du, ich habe jetzt die letzten 9 Jahre eine bestimmte Aufgabe oder in einer bestimmten Beziehung immer diesen, jenes gemacht. Vielleicht sagt Gott, mach's doch mal anders. Du hast der Person immer dieses geschenkt. Was wäre, wenn du was ganz anders schenkst? Oder du wolltest seit 9 Jahren immer diese Person besuchen, jetzt ist das 10. Jahr. Jetzt ist es vielleicht dran. Ja? Oder du wolltest doch immer mal darüber nachforschen und lesen. Hey, das ist jetzt dein Schwerpunkt. Oder was auch immer das sein mag, was Gott dir gezeigt hat. Das ist meine letzte Frage. Was zeigt dir Gott für die Verantwortung, die du hast in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deinem Beruf, in deiner Schule, in deinem Studium? Wo möchte er dich ganz konkret gebrauchen? Und wir sind hier 400 Personen und ich glaube, dass Gott zu jedem von uns 400 etwas Persönliches sagen möchte. Und ich möchte uns jetzt einladen, dass wir uns ein paar Momente Zeit nehmen, die Band kann schon ein bisschen spielen dann, aber dass du mit deinem Herzen offen kommst und sagst, okay Gott, wo möchtest du, dass meine Dartscheibe ins Ziel fliegt? Welches Ziel ist es überhaupt? Was ist das, was sagst du mir jetzt? Was ist der nächste Schritt, den ich gehen soll, den wir gehen sollen? Ich meine, wir haben als Gemeinde natürlich die Vision, Gott begegnen, Menschen lieben, Gemeinden stärken. Aber das müssen wir natürlich konkretisieren. Und so möchte auch Gott dir was Konkretes zeigen, was es auch für dich bedeutet in deinem Lebensbezug, wo du gerade bist. Und ich möchte gerne noch für uns beten. Und dann kannst du auch gerne Gott fragen, Gott, was sagst du mir jetzt durch dein Wort, durch diese Predigt? Ja, Gott im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns nicht allein in diese Welt hineinschickst und dass wir selber zurechtschauen müssen, wo es mit uns lang geht, sondern Herr, dass wir mit dir in Beziehung sind, dass wir mit dir unterwegs sind. Herr, du hast uns überhaupt gewollt, deswegen hast du uns geschaffen. Herr, und ganz viele von uns haben uns auch ganz bewusst mit einem Leben für dich entschieden. Und damit haben wir gesagt, dass du unser Herr bist, unsere Autorität bist und dass dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und Herr, du siehst, wo wir gerade vielleicht in verschiedenen Situationen sind, wo wir nicht so recht wissen, was ist dran, wie sollen wir es tun. Aber danke, Herr, dass wenn wir kommen und um Weisheit bitten, dass du gerne gibst. Und so bete ich für jeden Einzelnen von uns, Herr, dass du uns neu an die Hand nimmst und uns führst. Denn dein Wille setzt Leben frei. dein Wille bewirkt Wunder. Dein Wille schafft dein Reich, deine Gegenwart mehr und mehr zu kommen. Denn darum geht es letztendlich. Wir tun Gottes Wille nicht aus Selbstzweck, sondern dass mehr er geehrt wird, verherrlicht wird, dass seine Werte durchkommen, dass sein Wille durchkommt, dass mehr und mehr Menschen Gott schmecken, Gott riechen, dass deine Umgebung mehr von Gott mitbekommt. Und da, wo wir sagen, ich schaffe es nicht, aber da sagt Gott, ich bin mit dir. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.